Also ich mache jetzt mal weiter bei der Zeit von 77 bis 82. Wir waren ja in der Kulturgeschichte stecken geblieben. Also die Fragen, welche kulturellen Werke dort besonders in der Zeit prägend waren. Star Wars, was ja eigentlich 77 rauskam, hat seine Schockwellen, haben sich dann so langsam verbreitet. Das sehen wir dann auch in der Spielegeschichte. Hier sind dann zwei Folien zu den Visual Effects, die in der Zeit aktiv wurden. Also Star Wars selber, Alien Black Hole, hatte ich letzte Woche erwähnt. Bei Star Trek 2, das kann ich ja mal raussuchen, während die Leute hier eintrudeln. Star Trek 2, die Genesis-Szene. Das war damals State of the Art. Also das war das Beste, was sie an 3D-Grafik haben konnten. Also zur Szene, es wird halt diese Rakete dahin geschickt auf so einen Mond und der verwandelt sich dann in einen blühenden, lebensfähigen Planeten. Und das war das erste Mal, dass man so eine, also nicht, es war halt eine Computeranimation, die wirklich als Teil der Szenerie angesehen wurde und nicht als wir gucken gemeinsam auf den Bildschirm, sondern es sollte so aussehen wie in echt. So, dann geht halt dieser Feuerball, also diese Feuerwelle da um diesen Planeten rum. Und das war 82. Das, was man mit den besten Grafik-Workstations ausrechnen konnte. Und das war mit Fraktalen entworfene Landschaften. Das waren wirklich so die Speerspitzen der Computergrafik, die damals eingesetzt wurden.
Frag mich da, warum ich keine Probleme habe.
Sowieso nicht der Originalton. So, und dann haben sie am Ende dieser Sequenz halt aus diesem Mond einen mit Atmosphäre und alles Planeten und natürlich ist das eine gefährliche Waffe und das ist überhaupt die Story des Films, was man damit alles Schlimmes machen kann. So, und das war das eine, also das war wirklich eine Sequenz, die jetzt sagt, wir verlassen den, also auch intradiegetisch den Bereich der Computersimulation und versuchen mal Fotorealismus zu erreichen, der bei so einer Sequenz ging es, Landschaften konnte man recht gut, alles was mit Figuren und Menschen darzustellen war, ging natürlich nicht. Und dann kam 82 auch dieser Film Tron raus, den komme ich später noch zu sprechen, von Disney, in dem einerseits die Geschichte spielt im Computer, sodass die sehr starre Computergrafik intradiegetisch gerechtfertigt war. Das war halt so ein Spielemacher, der in so einen Computer gesaugt wurde und dann in den Spielen dort gegen das böse Master Control Program kämpfen musste, um wieder rauszukommen und die Welt zu retten oder zumindest seine Firma. So, und das Ganze lief halt mit diesen gerenderten Szenen, die diese Spiele darstellten, aber der Film floppte. Also der war zu geeky und das Publikum mochte das nicht, sodass, und damals wurde dann dieser, in Hollywood funktioniert das so, Korrelationen werden zu Kausalitäten, dass es viele gab, die meinten, der floppte, weil die Leute wollen keine Computergrafik. Und für geschlagene sieben bis acht Jahre war Computergrafik in Filmen kaum noch zu finden. Deswegen, also da verlassen wir das jetzt in unserem Zeitraum. Wir sehen das in der nächsten Vorlesung. Ich mache immer weiter so Visual Effects und Computer Graphic im Film, führe ich so nebenbei. Was sich in der Zeit in den anderen Genres tat, also so im Abenteuer Science Fiction, das dystopische, postapokalyptische Szenario in Mad Max 79 mit Mel Gibson. Also inzwischen ist das gang und gäbe als Thema, wie sieht die Welt nach dem dritten großen Krieg aus? Oder es gibt halt nur noch wenige Ressourcen und wie organisiert sich eine Gesellschaft und insbesondere eine Gesellschaft, in der es keine staatliche Kontrolle mehr gibt, sondern nur so lokale Milizen. Das Thema selber ist älter. Das hatten wir schon in früheren Romanen und letztlich ist Robinson Crusoe auch so eine Meditation darüber, wie organisieren sich eigentlich Menschen, wenn sie von der Zivilisation abgeschnitten sind. Aber in Mad Max wird es halt dann noch in den späten 70ern, in den frühen 80ern mit solchen dystopischen Elementen versetzt und relativ martialisch aufgezogen, sodass es halt immer das Recht des Stärkeren ist. Sehr amerikanisch, sehr Besiedlung des Westens, so der wilde Westen in der Zukunft, der sich hier halt in so einem Science-Fiction-Setting niederschlägt. Eine andere Kombination, also nicht Western-Science-Fiction, sondern Horror-Science-Fiction ist Alien. 79, Science-Fiction selber ist ja jetzt durch Star Wars einerseits rehabilitiert, also es gibt wieder ein Interesse an Science-Fiction, was stärker ist, und auch die unheimliche Begegnung der dritten Art kommt dann noch. Also es gibt so ein paar Science-Fiction-Filme, die das Thema aufgreifen, aber es ist nicht so richtig klar, in welche Richtung sich das bewegt, also jetzt wieder mehr Space-Operas oder wie der Science-Fiction-Film. Also wir hatten Science-Fiction-Film als wie sieht die Gesellschaft der Zukunft aus mit Robotern oder eben nach dem Krieg. Aber Weltraumfilme selber, die liefen nicht mehr so gut, weil man nicht so richtig wusste, was man im Weltraum jetzt anstellen soll, außer andere Raumschiffe abzuschießen. Alien setzt das Setting sehr stark auf die Atmosphäre und beschreibt eine Welt, die nicht so sauber ist, in der halt die Korridore der Raumschiffe auch irgendwie dunkel und dreckig und irgendwie unheimlich sind, sodass sich dort halt dieses Wesen einnistet. Und im Grunde ist es so ein Weltraum-Slasher, dass Last Girl dann hinterher lebend da rauskommt. Aber es funktioniert sehr gut, auch durch, insbesondere durch das Set und durch dieses durch die Entwicklung von diesem Hans-Rüdig Giger, der sehr düstere Kulissen bauen konnte. Und der Film lebte, also der erste Teil lebte davon, dass man eben nicht so viel gesehen hat. Die gute Horror, der zeigte nicht explizit alles, sondern wirkte durch die Atmosphäre, und bis man das Alien am Gesicht bekommt, ist fast der ganze Film rum. Das wurde dann in den nachfolgenden Teilen, war das also ganz klar, dass das Alien der Hauptdarsteller ist und nicht so eine düstere Bedrohung, die man eigentlich mehr ahnt, als dass man sie sieht. Das Slasher-Genre, was mit dem Texas Chainsaw Massacre massentauglich wurde, fand viele Nachahmer, und es gibt Serien wie Halloween, Friday the 13th oder My Bloody Valentine. Also gerade Halloween und Friday the 13th hat dann jede Menge Nachfolger gehabt und auch so Figuren, die ikonisch in den 80ern waren. Also so der Mann mit der Eishockey-Maske. Halloween hat ja noch entsprechend viele Fortsetzungen bekommen, die dann auch irgendein Remake in den Nullerjahren. Das waren sehr erfolgreiche Serien, die halt zugeschnitten waren auf die älteren Teenager, die sich halt mal so richtig gruseln wollten. Dieses Schema, sehr bekannt, auch hier so eine Gruppe von Jungen, wird halt von so einem psychopathischen Massenmörder verfolgt, und das Ganze bekommt so einen symbolischen Charakter, weil es sich so Typen rauskristallisieren. Also jede Sexualität und auch Frauen oder Männer, die Anzeichen von aktivem Sexualleben zeigen, werden erstmal rausgenommen. Dann gibt es Menschen, die ihre Mutter belogen oder betrogen haben, die irgendeine Sünde haben, die werden als nächstes. Und dieses Last Girl ist meistens eine ganz unschuldige und auch die am wenigsten dafür kann, und die hat auch am meisten gelitten von allen. Aber die hat so einen kathartischen Effekt, dass sie da rauskommt. Und dadurch gewinnen diese Filme dann auch auf so einer psychoanalytischen Ebene eine gewisse Deutung, dass man halt, also als Erziehungsinstrument, der und der Lebenswandel ist eigentlich nur mit dem Tode zu bestrafen. Und dieser psychopathische Mörder ist eben, also intradiegetisch ist es zufällig, wen er sich auswählt, aber so die subliminale Bedeutung dieses Stückes ist halt auch, um der Zielgruppe zu zeigen, wohin bestimmtes sündiges Leben führt. Also warum werden sie umgebracht? Naja, weil sie sich halt gerade im Sofa im Keller verlustigen. Also das ist jetzt nicht, weil du irgendwie sexuell aktiv bist du umgebracht, aber dadurch, dass du das bist, suchst du Orte auf, die dir nicht bekommen. Und überhaupt dieses Leben bekommt ihr nicht, wenn du das so machst. Und am besten eben, deswegen ist meistens das Last Girl auch die hatte noch nie einen Freund und die will auch warten bis zur Hochzeit. Und also die hat, im Grunde sind das total bürgerliche Filme, die sich aber jetzt filmästhetisch so ein bisschen dem Geschmack der Zeit angliedern, aber sonst bürgerliche Werte vertreten, wie man das in anderen romantischen Komödien auch hat. Also als Spiel kennen Sie es jetzt, weil es gerade Until Dawn ist rausgekommen, was diese Tropen, die sich da aufgebaut haben, nochmal so richtig aufgreift, mit der großen Freude, die Sie in Spielen haben, Sie können halt opfern, wen Sie wollen. Also das ist das Interessante, auch der interessante Twist, dass es nicht mehr klar ist, wer überlebt. Es können alle sterben oder alle durchkommen, je nachdem, wie Sie spielen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dieser angeberische Sportler, das mochte ich schon in den 80ern nicht oder den mochte ich schon in den alten Filmen nicht, der zuerst. Oder, nee, das ist mein, der soll es jetzt, der ist so arrogant, der verdient, dass er das mal überlebt und der soll nicht sofort sterben. Können Sie in so einem Spiel dann umsetzen in den Film wusste man, was kommt, aber man wollte halt schauen. Und bis heute gibt es ja dieses Genre, es wird dann halt immer brutaler. Also die Hinrichtungsszenen werden dann immer expliziter. Man muss ja das verwöhnte Publikum auch mit neuen Schockern bei der Stange halten. Aber von der Grundaussage, wer überlebt eigentlich und warum, hat sich im Slasher-Genre wenig geändert. Es gibt tatsächlich zynischere Varianten, in denen halt das Last Girl zuerst stirbt. Also wo man von Anfang an weiß, naja, das ist ja klar, sie wird sie werden und dann wird sie halt zuerst geopfert und dann kommt halt irgendeiner durch, von dem man es am wenigsten erwartet hat. Oder niemand kommt durch und der Böse triumphiert. Auch das ist inzwischen möglich. Das war aber Anfang der 80er Jahre, hat sich das Genre erst ausgebildet. Star Wars geht weiter in den 80ern, also The Empire Strikes Back schon 1980. George Lucas selber überrascht vom Erfolg, sagte dann, das war sowieso von Anfang an eine Trilogie, ach was rede ich da, 9 Folgen seien geplant gewesen und wir sind im mittleren Teil. Und es wurde so rückwirkend umgeschrieben, die Geschichte. Star Wars, der also jetzt heute 4. damals 1. Teil, funktioniert alleine schon ganz gut, aber es gibt tatsächlich gewisse Elemente, die darauf schließen lassen, dass eine Fortsetzung zumindest geplant ist, Darth Vader überlebt. Man weiß ja auch nicht so richtig, wie es weitergeht, aber es ist im Gegensatz zu allen anderen Teilen der geschlossenste, so narrativ auch der geschlossenste. Und es wird dann deutlich, dass es wirklich eine Trilogie ist mit The Empire Strikes Back, weil dieser Film wirklich in so, nach so einem Dreiaktschema alles offen hält. Also es ist alles entsetzlich und alle sind kurz vor dem Verlust und man wartet dann nochmal geschlagene 6 Jahre, bis der heute 6. Teil rauskommt und so zumindest diese Trilogie sich erstmal abschließt. So, und dann die, hier sehen Sie die entscheidende Szene. Ich will es jetzt nicht spoilern, vielleicht kennen Sie die Geschichte ja nicht. 81 kommt Indiana Jones als Fortsetzung der Abenteuerfilme raus und bringt interessanterweise auch hier wieder in dem Duo Spielberg-Lucas und Harrison Ford eine neue Ikone in die Kinowelt rein, so dieses Abenteurer, der ist ja selber Archäologe, aber also das ist so ein Wissenschaftler, wie man sich wünscht, weil er in seiner Freizeit dann auch tatsächlich seine Archäologie lebt. So, und der alle möglichen, das funktioniert in weiten Zügen wie ein Computerspiel in der Zeit, weil es halt, der geht in diese Dungeons und löst dann Fallen aus und auch sehr bekannt dieser Boulder, der da hinterher rollt, der dann ewig oft zitiert wird in allen möglichen anderen Filmen. Und was Spielberg und Lucas halt geschafft haben, ist diese, also jede Menge ikonischer Szenen, die man zitieren kann, also von dem Hut und dem Aussehen, zu den Orten, zu denen er reist und die Probleme, die er dort hat. Also das wird in jedem Abenteuerfilm wird inzwischen liebevoll zitiert, weil man weiß, kein Abenteuerfilm wäre möglich ohne die Indiana Jones Reihe. So, und das entsteht auch Anfang der 80er Jahre und jetzt geht es ja demnächst in die 5. Instanz. Also jetzt haben sie es ja leider, also ne, das gehört dazu. Man presst es so lange aus, bis auch der Letzte keine Lust mehr drauf hat. Dann hat man halt, jetzt hat er halt plötzlich einen Sohn und vielleicht wird der jetzt weitermachen, mal gucken. Also Harrison Ford will aber jetzt 2017 nochmal und er kann es nicht lassen. In Star Wars hat er sich ja nun das größte Ende geholt, was er kriegen konnte. Erstochen von seinem Sohn in einem Planeten, der daraufhin gesprengt wird. Also mehr Tod geht nicht. Aber in Indiana Jones warten wir noch auf das würdige Ableben. Jetzt habe ich es gespoilert, das spoilere ich genau. Conan der Barbar ist 82, ist eine Geschichte aus den 20er Jahren, aus dem Pulp-Roman. Da ist es so die Einführung des Low Fantasies. Low Fantasy ist wirklich also starke Männer, leicht bekleidete Frauen gegen alle möglichen Bösewichte. Also es gibt keine Weltgeschichte, wie der Herr der Ringe als High Fantasy das entgegensetzt. Dann haben wir mit Conan den Barbaren halt so eine ganz, so, ja, ein Mann, so, wie so aussieht, wie er klingt. Arnold Schwarzenegger brilliert mit seinem Mr. Universe-Körper und bietet, also man sieht das schon auf dem Cover, also es ist halt genau die Action, die man es auch gerne hätte. Ist so ein Film, der leidlich erfolgreich ist, aber die Karriere von Schwarzenegger als Filmschauspieler, also als Darsteller in einem Film begründet. Und daraufhin wird er dann für mehreres gebucht und es ist so der Anfang der 80er Jahre starken Männerfilme, die jetzt aufkommen. Da gibt es noch andere. Also Masters of the Universe ist dann Mattels Antwort auf Conan den Barbaren, ist die gleiche Figur, so ein bisschen mehr Fantastik rein. Aber es sind so Actionfiguren, die dann auf den Markt kommen und auch gezielt sich an Jungs richten, die den Film ja gar nicht sehen durften. Aber dann wird so eine Zeichentrickserie entsteht darum, drumherum, um halt einfach so dieses Low-Fantasy-Setting dann in verschiedenen Märkten auch unterzubringen. 82 auch kommt Rambo, das ist der große Konkurrent von Schwarzenegger, ist Sylvester Stallone in den 80ern. Auch da ein Mann wie eine Waffe, Vietnam-Veteran, der dann in so ein Dorf kommt. Und interessanterweise im Vergleich zu den Rambo-Filmen, die folgten, narrativ noch deutlich interessanter. Also es ist gar nicht so der Mann, der irgendwie die Gefangenen rausholt und alles erschießt. Es ist kein Ego-Shooter, sondern tatsächlich so ein psychologisches Drama, weil er dort irgendwie sich nicht in die Gesellschaft wieder einfinden kann und dann so als Opfer dargestellt wird, der sich dann nur verteidigt. This time he's fighting for his life und nicht das der Amerikaner im Vietnamkrieg. Und es wird aber psychologisch ist es also, wird eher gezeigt, wie kaputt der ist und gar nicht so sehr, wie unglaublich überlegen er gegen alle Gegner ist. Also das heißt auch gar nicht Rambo, es heißt First Blood, Rambo heißt es dann erst im zweiten Teil, aber die Figur des John Rambo, der halt so als Einzelkämpfer gegen alle antritt, der wird hier, ist auch nicht das erste Mal, dass so einer auftaucht, aber archetypisch dargestellt und wird auch eine Ikone. Also Rambo ist dann, alle, die aggressiv gegen ihre Mitmenschen oder rücksichtslos gegen ihre Mitmenschen vorgehen, werden dann als Vorstadt Rambo oder wie auch immer als Rambos bezeichnet. Und das ist so eine Figur, die Anfang der 80er zum ersten Mal die Leinwand betritt. Also gerade in dieser Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er, gibt es eine Menge Ikonen, die man bis heute tatsächlich auch wiederfindet, entweder als Zitat oder als explizite Fortsetzung. Aber zumindest wissen die heutigen Produkte, wem sie das da zu verdanken haben. Es gibt auch ein furchtbar schlechtes Rambo-Spiel, was auf First Blood basiert. Es ist gar nicht so einfach, den als Computer, also man, es gab eine Menge Umsetzung von Rambo halt als Shooter, aber mehr ist damit auch nicht zu machen, weil es also die ganzen psychologischen Aspekte in Computerspielen meistens nicht gut umgesetzt werden können. Tron 82 schon erwähnt, also hier sehen Sie mal ein Poster davon. Es lohnt sich auf jeden Fall, dass man, ich kann hier ja mal vielleicht Tron 1982, Full Movie German, gar nicht schlecht. Das sind übrigens alle Schauspieler. Also dann wandert er halt in diese Welt und das ist dieser Übergang von der Außenwelt. Damals gab es übrigens den Cyberspace, den gab es noch nicht. Damals, also Disney visualisiert das Innere eines Computers. Das sind Programme, sind kleine Männlein, die an Kabel oder Frauen, die an Kabeln rumklettern und ansonsten halt ihre Probleme in dieser Welt dann lösen müssen. Und wenn die mit der Außenwelt kommunizieren, dann klettern die auch so Kabel hoch. Und ansonsten sind das die Computerspiele. Das sind halt das im Computer, wenn man so mit dem Mikroskop reinguckt, dann sieht man die Arena. Und das war eines der Spiele, die damals Tron populär gemacht haben, dieses Lightcycle-Rennen, wo diese Räder dann durch die Arena flitzen und diese Lichtmauern hinter sich lassen. Und hier sehen Sie so typische gerenderte Computergrafiksequenzen. Also wenn man drauf schaut, Geruch-Shading, ziemlich weh, also kaum Texturen. Das hat man sich alles nicht geleistet und so sieht dann die Welt im Computer aus. So, und jetzt zoomen wir da raus und man versteht sowieso nicht, wie das darin aussieht, deswegen so stellt man sich das halt vor, dass so ein Computer auszusehen hat. Das war aus heutiger Sicht, also es ist ziemlich, die Geschichte ist ziemlich kitschig, im ganzen Aufbau, aber was erwartet man von Disney anderes? Insgesamt kam es nicht so gut an, weil es eben nicht so viele Computer, Homecomputer-Freunde gab. Und das war dem Publikum vielfach zu technisch. Der Computer war noch weiter weg, als Disney das vermutet hatte. Also nicht nur, dass es technisch alles keinen Sinn ergibt, aber allein die Tatsache, dass Computer faszinierende Welten sein können, war vielen Menschen fremd, zu vielen fürs Kino. Sodass der Film nicht der Erfolg war oder eher ein Flop war. Heute ist er irgendwie, also heute denkt man, ja, das hätte doch gut klappen können, aber Sie müssen es aus den 70ern sehen und es gab zu wenig Homecomputer-Nutzer. Und für die anderen war diese Welt nicht überzeugend. Und das führte dann zu dem Abgang der Computergrafik. Auch 82, der Ursprung des Cyberpunks in Blade Runner, auch von Ridley Scott, der Alien gemacht hat, erzeugt hier eine Welt, in der Großfirmen das gesamte Vermögen haben und die Menschheit sich architektonisch zwischen den unteren und den oberen Schichten einteilt. Also je höher sie wohnen, desto mehr haben sie. In urbanen, meistens dunklen Umgebungen, in denen dann Detectives oder Polizisten Verbrechen aufklären, die in dem Fall auch noch mit künstlichen Menschen zu tun haben und diese Replikanten, von denen man nicht weiß. Also man kann sie nicht unterscheiden, wie immer bei Robotern, nicht? Also, hatte ich ja schon öfter erwähnt, die drehen natürlich immer alle durch und versuchen, die Weltherrschaft zu erringen. Und dann gibt es halt ein spezielles Team, die versucht, die dann wieder irgendwie auswendig zu machen. Das ist Blade Runner, rein filmästhetisch ein Zitat, also wird gar nicht wenig von Metropolis und alten Science-Fiction-Filmen zitiert und begründet die Ästhetik des Cyberpunks, die wir dann spätestens 99 in Matrix zu ihrem Höhepunkt führen sehen. Inzwischen ist Cyberpunk ja wieder am absteigenden Ast. In den 90ern würden wir uns das nochmal genauer anschauen, weil da die Idee kam, dass unsere Zukunft, also die Zeit, in der sie jetzt leben, so aussieht wie in Blade Runner. Und das dachte man in den 90ern, dass Cyberpunk einfach die Zukunft des Internets ist, weil auch in diesen Welten schon, und spätestens dann in dem Roman von William Gibson, 84, diese Welten halt von einem Datennetz geprägt sind, was sehr stark an das Internet erinnerte. Und man mit der Popularisierung des Datennetzes in den 90ern davon ausging, ja, wenn er das gesehen hat, dann wird der Rest auch stimmen. Und wir tatsächlich in so eine Zukunft uns hinbewegen. Es ist natürlich was dran, was so die Macht der Großkonzerne angeht, also in der ja wirklich inzwischen auch sehr wenige Menschen in den Führungsetagen doch sehr massiv dafür sorgen, wie die Welt geprägt wird. Aber ganz so klare Unterscheidungen wie in dem Cyberpunk finden wir ja dann doch nicht vor. Auch 82 E.T. Als Rehabilitierung des Aliens. Die Aliens, die ja in den 50er Jahren und in den 60er Jahren immer so die diffuse Bedrohung vom roten Planeten waren, die dann verschwanden, die in Star Wars so liebevolle Nebenfiguren sind und auch in Star Trek. In der Serie waren es ja eigentlich immer nur, das waren halt verkleidete Menschen, die sich auch benahmen wie Menschen und eher so Ethnien identifizierten. Also dass man halt das Gefühl hat, okay, der bewegt sich irgendwie so und der so und die sind komisch, aber das haben wir in unserer Welt ja auch. Da gibt es halt die und die Tradition, wie man isst oder wie man miteinander redet, aber letztlich hat es immer so was Interkulturelles und gar nicht so was Intergalaktisches. Dann gab es das bedrohliche Alien von dem Film, was so ein Horrorelement des Slashers war, was eher ein Horrorfilm ist. Und Spielberg schafft dann 82 einen unglaublich erfolgreichen Film mit E.T., dem liebenswürdigen, knuddeligen Extraterrestrial. Das klappt in den 80ern gut, weil die von ökonomischer Prosperität gekennzeichnet sind. Die Angst, dass das Fremde einem was wegnimmt, die war relativ gering, weil wirklich viel da war. Also es gab die Bedrohung des atomaren Konflikts, die Umweltkatastrophen standen noch am Anfang und das Außerirdische oder der Außerirdische, der ja immer das Symbol für das Fremde ist, der ist hier freundlich. Der kommt in Frieden und tatsächlich haben die Menschen dazu viel Angst, aber wenn man irgendwie den nett begrüßt, dann wird doch alles gut. Und das funktionierte, weil es den Zeitgeist traf. Also groß und klein fühlten sich von dieser Geschichte angesprochen. Wir kriegen das ikonische Bild des Fahrrads vor dem Mond. Da Spielberg immer, also in den Anfang der 80er hat er eine Ikone nach der anderen geschaffen, auch die unendlich oft zitiert und bis heute, glaube ich, auch Teil des Logos seiner Firma. So, und das wird sich in den 80ern durchhalten. Es werden immer mehr Außerirdische kommen, die in Frieden irgendwie die Welt bereichern. Das kippt in den 90ern dann um, wo dann klar ist, die Außerirdischen, wie schon zu Zeiten der Krieg der Welten, sie kommen eben nicht in Frieden und das kippt dann um. Und heutzutage gibt es keine netten Aliens mehr. Also Aliens sind jetzt wieder das Bedrohliche und im Amerikanischen gibt es ja Alien, ist sowohl das Extraterrestrial als auch so der illegale Einwanderer, Alien. Ne? Also da, wo Trump jetzt seine Mauer bauen will, das geht auch gegen Aliens. Und das wird im Film wird vorweg gegriffen. Also die 80er Jahre zeichnen sich dadurch doch eine eher Freundlichkeit aus gegenüber dem Fremden. Und heutzutage ist das Fremde ja also wahrscheinlich eine Bedrohung, wenn es nicht irgendwelche Bombengürtel umträgt. Also es ist auf jeden Fall nichts, was man einfach so in seine Welt oder sein Haus lässt. Und das sieht man auch im Film. Also Filme mit freundlichen Aliens, die gedreht werden, die sind nicht so erfolgreich, weil die Zuschauer sich nicht in ihren Ängsten und Wünschen abgeholt fühlen. E.T. hat es 82 geschafft. Interessanterweise im gleichen Jahr also produziert Spielberg, er durfte es nicht als Regisseur führen, weil man irgendwie nach amerikanischem Recht nur einen Film pro Jahr Regie führen durfte, in Poltergeist. Ein naja, Meilenstein, also schon nicht uninteressanter Film in der Horrorgeschichte. Und das Thema war, er sagte, er wollte sich mit Ängsten und Wünschen der Vorstädte auseinandersetzen. E.T. ist so das Positive, das Fremde kommt und bereichert das Leben einer ansonsten unauffälligen Kleinfamilie. Und Poltergeist sind die Ängste der Vorstadt, wo halt ein Haus auf einem Indianerfriedhof gebaut dafür sorgt, dass die Seelen der Toten nicht ruhen. Und das Haus, in der auch in den Abgrund ziehen. Und das thematisch aber miteinander verschränkt, dass er E.T. und Poltergeist als Einheit gesehen hat, die sich mit den Vorstellungen der Vorstadt auseinandersetzen, die Spielberg 82 auch noch ziemlich deutlich vor Augen hatte. Also jeder Film ein Treffer, weil er nicht nur nette Geschichten erzählt hat, sondern die Leute auch da abgeholt hat, was sie in dem Fall auch hören oder sehen wollten. Das gelingt ihm ja inzwischen. Also er macht handwerklich immer noch gute Filme, aber sind längst nicht mehr so dicht am Zeitgeist dran, wie das Anfang der 80er der Fall war, wo diese Filme einfach auch ihre größte Wirkung entfalten konnten. So, zur Computer- und Videospielentwicklung in dieser Zeit. Wir haben die Computerspiele verlassen, als die Pong-Konsolen crashten, weil es zu viele gab und Pong ja nun auf Dauer auch nicht das ist, was man immer spielen will. Es gibt dann ab 77 die Konsolen der zweiten Generation, also die Konsolen mit wechselbaren Spielen, mit den Cartridges. Die haben als Dispositive ganz bestimmte Strukturen, die wir schon aus der ersten Generation kannten, also der ersten Generation der Konsolen kannten. Und ich fange jetzt hier mal an, die verschiedenen Dispositive auch in ihren Merkmalen aufzuschlüsseln. Dispositiv ist ja so das Wort für diese technische Gestaltung von Medien, dass man eben nicht nur sagt, Medium, ja so ein Kino, da kommt der Begriff ursprünglich her aus der Kinoanalyse. Ein Kino ist einfach ein Film, ist egal, ob man den auf dem Handy, im Fernseher oder im Kino schaut, der Film ist erstmal eine audiovisuelle Erzählung, die man analysieren kann, sondern man schaut sich auch die Rezeptionsbedingungen an, unter denen dieses Werk überhaupt wahrgenommen wird, weil davon auszugehen ist, dass das nicht unwesentlich in der Genese von Bedeutung eine Rolle spielt. Also auch in der Art und Weise des Umgangs mit dem Medium. Und das sehen wir bei Computerspielen ziemlich deutlich, dass man auch die Werke, die produziert werden, an den Dispositiven festmachen kann. Also es gibt einfach, Text-Adventures gehen auf Konsolen nicht, wenn Sie so als einfaches Beispiel haben wollen, weil es keine Tastatur gibt. Wie sollen Sie dann ein Text-Adventure machen? Und so gibt es halt bei jedem Dispositiv bestimmte Strukturen, die dann auch die Produktion der Werke bedingen. Was ist also die dispositive Struktur der Konsolen? Anschluss am Wohnzimmerfernseher, was dann wiederum heißt, dass alle Haushaltsmitglieder potenziell Zugriff auf diese Spiele haben. Es ist damit familientauglich, muss es sein, weil wir es im Wohnzimmer, also es ist eine Konsole, gehört ins Wohnzimmer. Dadurch, dass wir keine Coins nachwerfen wie bei der Arcade, wären lange Spielzeiten möglich, weil wir dem Nutzer ja eigentlich möchten, dass er Spiele kauft, weil er sagt, boah, da sind 20 Stunden Spielzeit sind drin, so wie man das heute macht. Die zahlen 70 Euro, können aber 50 Stunden spielen. Beim Kino zahlen sie 12 Euro, kriegen aber nur 2 Stunden. Und dann rechnen sie mal aus, wie viel Euro sie pro Minute Unterhaltung bekommen. Und das ist einer der Gründe, warum, also es gibt viele Menschen, die aus dem Grund sagen, da sind mir Spiele mehr wert, da kriege ich mehr für mein Geld als im Kino Unterhaltung. Und das war hier möglich, aber mit den Konsolen der zweiten Generation, die hatten keinen Speicher, in dem sie Spielstände speichern können. Also sie mussten, wenn sie ausschalten, das Spiel wieder von vorne beginnen. Große Welten schlossen sich da aus verschiedenen technischen Gründen aus. Das kam erst später in der dritten Generation, dass sie so die Zeldas und Zelda hatte dann einen Speicher, Super Mario noch nicht, aber dass sie Spiele entwickeln konnten, wo man sagt, ich spiele jetzt mal 2 Stunden und dann mache ich eine Pause und spiele morgen weiter. Das ging bei diesen Konsolen nicht, aber auch die Speichermöglichkeiten der Spielwelten waren gar nicht so groß. Insgesamt orientierten sich Konsolen an den Arcades. Also sie versuchten, das Arcade-Erlebnis ins Wohnzimmer zu bringen, unter technisch ganz anderen Voraussetzungen. Also die Grafik war schlechter, die Auflösung, alles war schlechter. Wie hatte ich ja schon erwähnt, Arcade ist technisch der Maßstab bis Mitte der 90er. Dadurch, dass es aber klar wurde, es ist ein Markt, und man hat es aus dem Pong-Erlebnis gemerkt, also es ist zwar ein Markt, der sich kannibalisiert, aber man muss einfach nur der erste Kannibale sein. Also es gab genügend, die das Risiko eingegangen sind. Es führte zu einer Marktzersplitterung von Konsolen, die untereinander selbstverständlich inkompatibel waren. Dass man also nicht die Spiele, die man fürs eine kauft, fürs andere nutzen kann. Manchmal ging der Joystick der Atari-Geräte, der ging dann auch an Sega-Automaten, aber das war eher, also es war kein Zufall, man hat sich schon darauf geeinigt, aber man merkte dann später, keine gute Idee, hinterher rennen uns die Leute noch weg, wenn wir keine guten Spiele mehr haben und die Einstiegshürde in die Konkurrenzkonsole ist geringer, wenn sie schon Teile der Hardware haben. Also sorgt man dafür, dass jeder Stecker ein bisschen anders ist als der des Nachbarn, damit der Kunde so richtig spürt, was ihn das kostet, dass er jetzt untreu wird. Das gilt ja bis heute bei Telefonladekabeln oder so, ist das ja immer noch ganz ähnlich. Da gibt es jetzt wieder den Versuch, das zu vereinheitlichen, aber es gibt viele Firmen, die das regelmäßig dann auch, das Upgrade mit neuen Anschlüssen verbinden, um dann entsprechend auch die Kaufbereitschaft nach oben zu treiben. Wichtig für die zweite Generation sind die Cartridges, also dass die Spiele auf externen Speichermedien bekommen und die nicht fest eingebaut sind, denn plötzlich trennen wir in der Spielebranche die Hardware von der Softwareindustrie. Also es ist nicht unwesentlich, dass es jetzt plötzlich Firmen geben kann, die sagen, wir leben davon, dass wir Spiele schreiben und nicht, dass wir Konsolen und Computerspiele verkaufen. Das haben wir in der Homecomputer-Szene schon 1974 den Fall gehabt, eben als Microsoft sich gründet und sagt, wir wollen davon leben, Software zu verkaufen, die könnt ihr nicht einfach kopieren. Also ihr könnt es, aber ihr sollt es nicht, ihr dürft es eigentlich nicht. Das ist dieser, nicht was ich bei IBM gesagt habe, IBM hat das ja gar nicht erkannt gehabt. Schon 1981, als sie ihren PC auf den Markt brachten, hatten sie immer noch gedacht, ach Software, dieses Betriebssystem, das verschenken wir dazu. Das war der große Fehler, der hier in der zweiten Generation der Konsolen fängt es an, dass es überhaupt eine Industrie entstehen kann, die nicht so dicht an einer Hardware gebunden ist, dass sie auf jeden Fall nur dafür entwickelt. Das führt dann aber auch dazu, dadurch, dass eine neue Industrie entsteht, es gibt überhaupt keine Regulierung. Also jeder kann, der die entsprechenden Zugang zu den technischen Spezifikationen hat, und es gibt keine Qualitätskontrolle. Das wird dazu führen, dass diese zweite Generation der Konsolen 82 dann auch zu Ende ist, weil es crasht. Es gibt zu viel, wirklich zu schlechte Spiele. Da kommen wir aber am Ende dieses Teils drauf. Jetzt beginnt es erstmal. 77, 78 beginnt eine Industrie. Und es fängt an, Spielekonsolen der zweiten Generation, also die bekannteste, die sich durchgesetzt hat, war Atari VCS, weil von Atari kommend hatten sie sehr viele Zugang zu Lizenzen aus den Arcades, die man kannte und die beliebt waren. Also am Anfang war das keine große Konsole, das wird sich dann erst 78, 79 ändern. Was ich Ihnen hier mal zeigen will, sind die Spiele, die es gab. RC Battle, Basic Math, Blackjack, Combat, Indy 500, Starship, Street Racer, Surround, Video Olympics. Worauf ich hinaus will, die ersten Spiele, was wir heute haben, es war nichts Fantastisches. Das waren Sportspiele, das waren so Kriegssimulationen, RC Battle, es waren Kartenspiele, die man kannte. Starship ist das einzige Science-Fiction-Spiel. Dann hatten wir eben den Racer und Video Olympics oder so Geschicklichkeitsspiele, auch Breakout und Skydiver, Adventure, das sich dann als erstes Action-Adventure tatsächlich so auf den Weg ins Fantastische machte. Basic Programming Video Chess, das waren typische Titel, bis man sagen muss, es dann zu Space Invaders kam, was auf Atari, also Space Invaders auf der Arcade 78, auf der Atari dann die Adaption 1980. Und da ging es dann los mit der Atari-Konsole. Also Space Invaders und Pac-Man sorgten für den großen Verkaufshit. Adventure ist ein total spannendes Spiel, 79. Da wird aber am Donnerstag, glaube ich, geht Jens sogar auf Action Adventures ein, wird in der Klassiker-Vorlesung nochmal vorgestellt. Das erste Action Adventure ist der Vorläufer von Tomb Raider und Uncharted, was Sie da sehen, halt mit den Mitteln von 79. Weil Sie auch hier so durch dieses Dungeon sich bewegen, Sie müssen Schlüssel, Sie müssen Dinge suchen wie in einem Adventure, aber müssen dann auch kämpfen und fliehen und durch ein Labyrinth laufen. Also es hat alle Elemente eines Action Adventures und lange bevor es dieses Wort gab, damals nannten Sie es Adventure, aber das bezog sich dann eher auf das Text-Adventure, diesmal in grafischer Form. Und Pac-Man ist eine Adaption, eine fürchterliche Adaption des Konsolenspiels, Konsolenadaption des Arcade-Spiels, was vorne und hinten nicht funktioniert, aus verschiedenen technischen Gründen oder aus schlampiger Programmierung. Und ist einer der Gründe für den Niedergang. Hier sehen Sie David Crane von Activision, der sich von Atari ausgründete, also der sagte, die Arbeitsbedingungen gefallen mir nicht, ich gründe meine eigene Firma. Mit Pitfall, einem Jump-and-Run-Spiel, ganz klassisch. Was man sieht in Indiana Jones, wenn sie spielen, also sieht man ständig irgendwelche Helden, die halt durch sich und über Lianen, über irgendwelche Wasserlöcher und dann fällt da in Dungeons und muss gegen alle möglichen Ungeziefer kämpfen. Also man hat sehr vieles von Indiana Jones drin und von Tarzan auch, so als andere Figur, die sich durch den Dschungel arbeitet. Der Vorteil ist halt, sie können solche Spiele relativ kurzfristig programmieren. Also selbst wenn der Film rauskommt, 3 oder 4 Wochen später kann ein Spiel entstehen. Das ist hier gut umgesetzt. Also Pitfall ist wirklich ein funktionierendes, gutes Spiel. Meistens sind Filmadaptionen, es ist halt auch keine Filmadaption, es nimmt nur Elemente von Abenteuerfilmen oder Abenteuergeschichten auf und setzt es in Form von so einem, also sie müssen halt von A nach B kommen. Viel Narration hat es nicht, also es versucht sich auch gar nicht an den Film. Die meisten Filmadaptionen sind ja dann noch eher misslungen. Also das ist das Sinnbild, Activision gibt es ja heute immer noch, das Sinnbild für die Computerspielindustrie, die hier Anfang der 80er entsteht, einfach dadurch, dass wir Cartridges von den Konsolen trennen können. Alternativen, die Magnavox Odyssey 1 ist uns ja schon begegnet als Begründer der Konsolenindustrie 72. 78 kommt dann Odyssey 2 raus in Europa als Philips G7000 vermarktet mit Folientastatur. Genau als Reaktion auf die Homecomputer. Man wusste halt nicht so richtig, wie gehen wir jetzt mit den Apples und Commodore-Rechnern um, wenn wir eine Konsole rausbringen. Wir hatten einerseits technisch jetzt auch in Farbe und viel bessere Auflösung und eben mit Cartridges, also ganz modern, aber dieses System wusste nicht, will ich ein Homecomputer sein oder eine Konsole, und aus dispositiven Vermurksungen, also man hat halt keinen Homecomputer im Wohnzimmer, das macht keinen Sinn. So im Kinderzimmer, wo der die Homecomputer standen, dafür war es dann aber auch zu wenig, steht ja die Konsole, was dann Eltern nicht so lieb ist, dass Kinder einen eigenen Fernseher haben. Also es war Ende der 70er nicht selbstverständlich, dass jeder seine eigenen Fernsehgeräte hat. Die waren auch viel teurer durch die höheren Produktionskosten. Also fand dieses System nicht wirklich seinen Platz. Und ganz wichtig, das merkt man bei Atari, wenn man schon die Hard- und Softwareindustrie voneinander trennt, ist die Software wichtiger als die Hardware. Es geht also um den Content. Weil der Kunde nicht mehr abhängig ist von einem Hersteller, muss man dem regelmäßig beliefern. Und Atari hatte durch den eigenen Zugang zum Arcade-Markt einfach viel mehr Autoren, die man sagen konnte, jetzt schreibt mal schnell hier eine Version für unsere Atari-Plattform. Und das führte dann dazu, dass die Atari-Konsole sich wirklich gegen alle durchsetzte. Hier sehen Sie Interton VC 4000 von 78. Auch hier so ein Controller mit ganz vielen Tasten, der auch nur von wenigen Spielen genutzt wird. Das ist noch so aus der Pong-Zeit kommen von der Idee her, aber man wusste auch nicht, was man mit diesen Tasten anfängt. Also es gibt ein paar Spiele, die das nutzen. Es ist dann ähnlich so, wir geben es mal mit, die Hersteller werden dann schon wissen, was sie damit anfangen. Intellivision, auch hier sehen Sie ein paar Spiele von Mattel als eigentlich Spielzeughersteller. Und diese Konsolen fand man auch in den Spielzeugabteilungen oder in den Spielwarengeschäften oder Spielzeugabteilungen der Kaufhäuser. Richtet sich ja primär an Kinder oder Jugendliche. Hier sehen Sie dann auch so ein paar Spiele, Soccer, Triple Action, also dann zu Langzug, Wasser in der Luft, Astro Smash als Weltraumspiel, Boxing, Advanced Dungeons and Dragons, also eine Computerspieladaption der Pen-and-Paper-Rollenspiele, die auch die Lizenz erworben haben. Das war auch nicht selbstverständlich, die Lizenz zu bekommen. Oder Tron Deadly Discs als Spieladaption eines Films, der Computerspiele thematisiert. Also diese Remediatisierung ist auch ganz interessant, wie Tron und der Tron als Remake, das remediatisiert dann wieder Spiele, die das erste Tron remediatisiert haben. Also wie oft sich diese Franchise selbst zitiert, ist ganz interessant. Aber Intellivision hatte einen Achtungserfolg, also es gab doch einige Konsolen oder einige Verkäufe eine Zeit lang, weil Mattel auch die entsprechenden Vertriebsstrukturen hatte und entsprechend viel Geld, unter anderem aus anderen Spielzeugreihen, um Programmierer anzuheuern, die in die Spiele anschieben. 78 gibt es dann bei den Handhelds, andere dispositive Strukturen, hatten wir ja schon diese ersten gesehen, hatte ich Ihnen ja letzte Woche gezeigt, Autorennen und Football, also mit diesen blinkenden Lichtern. Es setzen sich jetzt mal für eine kurze Zeit Standalone-Geräte durch, elektronische Spielzeuge. Es ist nicht so ganz klar, ist das jetzt ein Computerspiel oder ein elektronisch oder ein computergestütztes Spiel? Also der Simon ist so ein ganz einfaches Spiel, wo Sie so Sequenzen von Farben und Tönen haben, die Sie nachdrücken müssen. Erst rot, dann rot-blau, dann rot-blau-grün, rot-blau-grün-rot und irgendwann bricht Ihr Gedächtnis durch. Und das Ziel war, so lange Sequenzen wie möglich zu reproduzieren, und das konnte man alleine und im Team, und da gibt es verschiedene Spielmodi. Ein sehr erfolgreiches Spiel, weil es so ein simples Spielkonzept ist. Parker versucht mit dem Merlin so ein, eigentlich ist es eine mobile Konsole, in der sie verschiedene Spiele, sie haben Tic-Tac-Toe und sie haben auch so ein Merlin, wo sie Sequenzen nachstellen müssen oder es gibt kleine Ratespiele. So, und da gibt es dann neun Spielvarianten, die sie da einsetzen können, schon damals mit Kopfhörerausgang für die genervten Eltern. Aber das sind frühe Handhelds von, also sie haben keine Cartridges, da können sie nichts austauschen. Wo es dann Cartridges gibt, im, und das ist eigentlich der Vorläufer dann der, der Gameboys und DS, ist von Microvision. Moment, muss ich Ihnen mal hier den Film zeigen. Von Microvision das System, eine Handheld-Konsole mit austauschbaren Spielmodulen. Das müssen Sie erstmal entwickeln, das ist gar nicht so einfach. Also wir überspringen das jetzt mal in großen Zügen. Problem, was sich damals dann schon früh zeigte, ist die Frage der Batterielebensdauer. Denn so ein Handheld als Dispositivstruktur will man halt dabei haben. Und dann war immer dieses Abwägen, wie viel Grafik und Sound geben wir dem Spieler mit, weil bessere Grafik, besserer Sound kostet mehr Strom. Und das wird dann Ende der 80er, als das mit den Handhelds wirklich durchbricht, also gerade also der Durchbruch kommt, wie beim Gameboy, wird die Konkurrenz den massiven Fehler machen, zu sagen, hey, wir können das in Farbe, ihr nicht, aber der Gameboy lief 18 Stunden und die Farbkonkurrenten liefen dann halt 2 Stunden und niemand kaufte das. Also hier sehen Sie dann die verschiedenen, hier sehen Sie mal so eine Cartridge mit dem Problem, die dann Cartridges immer haben, dass sie nämlich physikalisch einfach Abnutzungserscheinungen zeigen. Dann haben sie bei manchen auch wirklich ein neues Display vorne, also wo dann die Tasten resemantisiert werden. Was bedeutet es, wenn ich auf die Taste drücke? Das ist dann eine andere Bedeutung als bei dem anderen Spiel. Das können Sie ja frei zuordnen, das ist einfach ein Interface. Und jetzt haben Sie Star Trek. Also Star Trek war, muss ich gestehen, habe ich in dieser Veranstaltung ein bisschen vernachlässigt bislang. Ich komme noch darauf zu sprechen. War ja schon eine berühmte und bekannte Franchise seit den 60er Jahren, die auch entsprechend viele Computerspieladaptionen hatte, auch in den 70ern oder hier Ende der 70er. Und als utopischer Science-Fiction doch den ganzen Dystopien positiv gegenüberstand. Also das funkt, so ist die Microvision, nicht? Mit Cartridges können Sie da ganz einfach, also wenige Pixel, schwarz-weiß auf dem Bildschirm. Hier sehen Sie auf dem Cover so eine Breakout-Variante. Und es geht dann immer darum, was bedeuten eigentlich diese Pixel. Das wird dann entsprechend in den Anleitungen klar gemacht. Nintendo, ja schon aus dem Pong, also eigentlich eine Kartenspielfirma, wird aber seit Pong dann auch im Konsolenmarkt gesichtet, versucht sich aus mit interessanten Konzepten, nämlich so einem Liquid Crystal Display, in dem es 5 Spielzustände gibt und sie haben dann pro Gerät ein Spiel. Also hier ist Ball oder Octopus, das ist so ein Geschicklichkeitsspiel, da fallen die Bälle und sie müssen immer nur nach links oder nach rechts laufen. Die Smash Brothers Spieler unter Ihnen kennen die Figur des Game & Watchman, der kommt hier von 1980 und bringt dann, also das ist eine Figur, es gibt dann pro Spiel, es gibt dann auch Hockey und alles, was wir so haben. Das Interessante ist aber, es sind keine Pixel, deswegen sind die Umrisse so scharf, sondern es sind halt im Flüssigkristall sind das ansprechbare, so also wie auch solchen Digitaluhren und Sie können dann jeweils so einen Oktopusarm ein- oder ausschalten oder ein Segment. Grafisch sieht das gut aus, aber wenn man es im Spiel sieht, ist es sehr hakelig, weil es keine Animationen gibt. Das sind einfach nur Kristallfelder, die vorgeformt sind, die man aktivieren oder deaktivieren kann, weil er funktioniert, wenn der Strom reinfließt, dann verändert er seine Lichtbrechungsfähigkeit und mal reflektiert er Licht oder lässt es durch, sodass es mal schwarz ist oder mal ist es halt transparent wie der Rest. So, und damit können Sie so diese 5 Zustände, das Männlein kann sich vielleicht 2 Schritte nach rechts bewegen oder die Arme, den linken, den rechten Arm kann es dann irgendwie ausstrecken und muss diese Bälle jonglieren. Und immer wenn einer runterfällt, dann verlieren Sie einen Punkt und irgendwann haben Sie verloren. Das ist ein Nintendo Game & Watch, weil auch, glaube ich, eine Uhr drin war. Aber das ist also niemals als Uhr, sondern in der Regel immer nur als tragbare Konsole. Ist verhältnismäßig teuer in der Anschaffung, weil Sie jedes Mal keine Cartridge kaufen müssen, sondern ein komplett neues Spiel. Ist aber billiger als Konkurrenz, weil es keinen wirklichen Computer drin hat, der diese ganze Software lesen muss, sondern Sie haben halt so ein Analoggerät. Wenn ich die Taste drücke, dann wird irgendwie dieser Kristall eingeschaltet und der andere. Also es hielt sich so ein bisschen in der Waage, aber war faszinierend am Anfang, aber nutzte sich relativ rasch ab im Vergleich zur Konkurrenz. Eine Konkurrenz ist die Arcade, die als Dispositiv für uns ja schon begegnet ist, also wichtig dafür ist, sie bezahlen pro Spiel, pay to play. Das war ganz selbstverständlich. Das prägt natürlich die Spiele. Wenn sie davon leben als Hersteller, dass die Spieler zahlen, dann sind die Spiele kurz, also sie sollen schnell zu Ende sein, aber sie müssen beliebig lang spielbar sein. Also es sind endlose Spiele mit wachsender Schwierigkeit. Es gibt in den frühen Arcade-Spielen kein Ende, weil wir dem Spieler halt klar machen sollen, du scheiterst irgendwann. Bis man dann dieses, hey, continue ist ja auch wert, dass man Geld nachwirft, dann haben sich die Spiele geändert. Aber Arcade-Spiele sind unglaublich schwer. Es muss schnell zu Ende sein, damit der Spieler entweder nachspielt oder der hinter ihm in der Schlange reinkommen kann. Und der Spieler muss das Gefühl haben, er sei schuld. Also der Spiel war schwer, aber es lag an mir. Ich habe nicht rechtzeitig gedrückt oder ich wusste nicht, wohin ich abbiegen soll. Dieses Blame-the-Player-Prinzip, damit der Spieler wiederkommt. Wenn er das Gefühl hat, das Spiel ist einfach unfair schwer, das macht man dann dreimal und dann hört man auf. Es muss aber das Gefühl der Lernkurve da sein, die ist nur extrem fordernd. Das Problem entsteht, wenn wir manche Spieler haben, die wiederkommen und die regelmäßig spielen, diese Hardcore-Gamer, die das wirklich als intensives Hobby betreiben und sagen, andere gehen segeln, ich gebe halt mein Geld in der Arcade aus. Und die wollen mehr, die wollen schwierigere Spiele, die werden besser, nicht nur in dem, sondern auch im nächsten Spiel. Der Anspruch wächst, sodass wir jetzt das Problem haben, wir müssen Spiele für den Einsteiger liefern. Wer noch nie Arcade gespielt hat, soll ja nicht sofort frustriert sein, aber auch für den Fortgeschrittenen. Und das führt dann zu dieser typischen progressiven Dynamik. Der erste Level ist total einfach, sodass auch der Anfänger Spaß haben kann. Ab dem zweiten geht es dann so richtig schon zur Sache. Also es gibt gar kein sanftes Hinführen. Es gibt ein Anfüttern und dann geht es halt gleich an die Dollars. So, da hält dann der Anfänger überhaupt nicht durch und der Fortgeschrittene, der merkt dann vielleicht schon ab dem zweiten, dass er gefordert wird und ab dem dritten Level ist er dann raus. Oder wenn er sehr viel Geld einwirft, dann gibt es halt die schaffen das ewig lange, aber das sind die wenigsten. Es gründet sich so eine E-Sport-Szene, also die das aus sportlichem Ehrgeiz machen, also die nennen sich nicht E-Sport, aber die sich in der Arcade treffen und auch entsprechende, wie Helden da gehandhabt wurden, die halt so richtig klar machen, ich kann Donkey Kong bis Level 15 oder bis Level 20, das waren echte Nummern, wer das geschafft hat. So, und es gibt diesen Mechanismus des Highscore, auch der gilt, um diejenigen bei Launen zu halten, die sich gerne mit anderen vergleichen. Ich kann in irgendeine Stadt gehen, an den Arcade-Automaten und dort den Highscore setzen, zumindest für diesen Tag. Der kann sein, dass am nächsten Tag wieder gelöscht wird, aber manchmal auch auf Dauer. Und da will man natürlich seine Skills dann hochtrainieren, oder manche wollen das, sind bereit dafür Geld auszugeben, damit sie in diesem Automaten vor ihren Kumpels und deren Freunden sagen können, das ist mein Highscore. Es führt auch dazu, dass Spielen ein soziales Erlebnis ist. Klar, es gibt diese Übungsmomente, da spielt einer für sich, aber im Wesentlichen dient die Arcade dazu anzugeben. Also man will seine Skills ja auch irgendwie ausstellen, da will man aber auch Zeugen haben. Und Arcade ist ganz häufig, spielt jemand, einer guckt zu. Also sie finden auch den einsamen Spieler am Arcade-Automaten, aber es ist ganz häufig, wie immer schon, dass man in die Arcade geht als Gruppe, um Spaß zu haben und sich darüber auszutauschen, wer am Flipper oder am Hau den Lukas oder dann halt am Pong oder an Space Invaders welche Punkte macht. Diese Vorstellung des Gamers, der irgendwo im Keller sitzt alleine, ist keine Vorstellung aus der Arcade-Zeit. Das kommt dann im Dispositiv PC und Homecomputer, wo wir halt Spiele anbieten, in die so ein Spieler auch mehrere Stunden versinken kann. Die Arcade in ihrer schnelllebigen Zeit hatte das gar nicht. Also da gab es keine, es hatte keine Versenkungszeit, die dann Spieler anlockte, die sagen, mal so ein paar Stunden aus der Welt aussteigen, das ist gut. Dafür sind Arcades viel zu performant. Es ist ein technischer Impulsgeber, dadurch, dass die beste Technik hier verbaut wird. Alle Computerspiele, die Konsolen, die Homecomputer, die PCs orientieren sich alle an der Arcade, was natürlich deren Ausdrucksrepertoire auch einschränkt durch die genannten Probleme. Also es gibt nur eine bestimmte Sorte Spiel, die auf einer Arcade läuft und das schränkt die anderen auch erstmal künstlich ein. Und hinzu kommt, dass es sich an zwielichtigen Orten bewegt. Also in Deutschland konnte man überhaupt in der Zeit als Jugendlicher gar keine Arcade-Spiele spielen, weil die immer ab 18, die standen immer in Orten ab 18, in Hinterzimmern von Cafés, in Spielhallen, die sowieso ab 18 waren, weil nebenan waren die einarmigen Banditen mit Glücksspiel und Geld. Es gab keinen Ort, an dem man Arcade spielen konnte als Jugendlicher. Kann ich Ihnen als Zeitzeuge sagen. Man kannte das aus Filmen, man kannte das aus Urlaubsorten, wenn man in Frankreich oder England war, da war das alles viel laxer. Aber in Deutschland hatte man gar keinen Zugriff auf diese Systeme. Man kannte sie aber so vom Sehen und hatte so die Imitation auf den Homecomputern. Das ändert sich in Deutschland, also bis heute stehen Arcades halt inzwischen dann so, Sie sind jetzt alle erwachsen und können sich das anschauen. Es gibt noch welche in Bowlingbahnen oder so, bei Jahrmärkten oder auf so Freizeitparks, da gibt es dann so einen Stand, wo dann noch solche Arcade-Automaten stehen. Die werden aber in der Regel, sind die dann von 2004 oder so entsprechend alt, weil es gibt zwar noch eine aktive Arcade-Szene, gerade in Japan, aber die ist finanziell so unbedeutend, dass es in Europa da kaum noch Auswirkungen gibt. Es ist kabinettgebunden, also pro Kabinett in der Regel hat man, also Kabinett nennt man diesen Schrank, in dem das Spiel drin ist. Pro Kabinett hat man in der Regel ein Spiel, weil es war zwar ein Multipurpose-Computer da drin, also ein Chip, und man könnte es auch austauschen, aber in der Regel machte man das nicht, was dann zu diesen ganz individuellen Kabinettgestaltungen führt. Sie sehen da das letzte Pac-Man-Automat und daneben Robotron, die unterscheiden sich einfach maßgeblich voneinander, oder die Lady, die hier ist, glaube ich, Dick Dark auf der linken Seite. Also wie ist dann der obere und der untere Bereich, wo sind die Regeln? Insbesondere, was einschränkend war, sind die Controller. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass jeder einen Joystick und einen Button hat. Manche hatten da einen speziellen Griff, manche hatten überhaupt keinen Joystick, andere hatten einen Trackball, den man rollen kann. Manche brauchten vier Knöpfe, andere nur einer, sodass man auch hier das Kontrollfeld, also wenn man auf einer bestehenden Arcade-Automaten ein neues Spiel installieren möchte, muss man enorm viel austauschen. Es war häufig billiger, man benutzt diesen Automaten, bis er kaputt geht, und baut dann einen neuen. Also man kann vielleicht den Fernseher ausbauen, so, aber das Kabinett selber, das war sehr individuell zugeschnitten. Es stellte sich aber bei Spielern eine gewisse Sättigung ein, weil die Spiele strukturell halt dann doch ähnelten. Sodass auch hier einer der Möglichkeiten, wie man Spieler bei Laune hält, man gibt bessere Grafik. Viele neue Spielideen gab es dann nicht. Das hat sich in den 80er Jahren hat sich das rausgestellt, was für Spiele laufen auf Arcades, und alle anderen, die haben sich nicht so gut verkauft. Das sorgte dann der Markt dafür, dass die sich nicht verbreiteten. Es gibt immer mal experimentelle Arcades, aber im Grunde ist Arcade in seiner Ausdrucksfähigkeit sehr beschränkt, aber enorm wichtig durch diese Impulsgabe für das ganze Medium. Hier sehen Sie dann mal so Spiele. Football war ja so ein Ding, was man sich anschauen kann. Oh, ist nicht mehr verfügbar. Was man sich nicht mehr anschauen kann, Atari Football. Ja, ich suche es jetzt nicht, kann man suchen. Ich muss den Link da mal auffrischen. Firetruck ist ein frühes Spiel, 78, ein kooperatives Spiel mit asymmetrischer Spielsteuerung. Einer steuert nämlich vorne den Laster und einer hinten den Anhänger. Und das Ziel war es, einen Brand zu löschen, den sie nie erreichen. Das Ziel war eigentlich nur, durch die Stadt zu fahren und möglichst konfliktfrei um die Kurven zu kommen. Sie sehen es am Kabinett, der eine saß vorne, der andere stand hinten. Und die guckten beide auf den Bildschirm. Deswegen musste einer auch sitzen, damit der andere drüber gucken kann. Aber man fühlte sich auch wie in so einem Truck und hatte dann zwei Lenkräder. Und es war ein Geschicklichkeitsspiel mit asymmetrischer Steuerung, weil es wirklich unterschiedliche Auswirkungen hatte, wer was gesteuert hat. Und kooperativ, auch das ist eher ungewöhnlich für die frühe Arcade, die sich ja doch von den Space Wars und Pongs eher so als, das ist so ein sportliches Wetteifern verstanden hat und nicht, dass man gemeinschaftlich als Team gegen das Spiel antritt. Also das macht Firetruck als Spiel interessant, weil hiermit die Kooperation in die Arcade beginnt. So, und dann gibt es Space Invaders. Space Invaders 78, hatte ich ja vielleicht schon mal erzählt, Space Invaders, direkter Nachfolger von Breakout und das wiederum ein direkter Nachfolger von Pong. Also da hatte sich Taito halt gefragt, oder der Hersteller, der Entwickler, was wäre denn, wenn in Breakout die Bricks zurückschießen würden? Das war seine Ausgangsfrage. Und dann war gerade Star Wars aktuell. Und Star Wars hat dieses Raumschiff- und Laser-Thema irgendwie in die Welt getragen, sodass man sich gesagt hat, okay, wir machen Science-Fiction-Setting und nicht irgendwelche Ziegelsteine, die bröckeln oder so. Und der Krieg der Welten, den sieht man hinten mit diesen Tentakelmonstern vom Outer Space. Das waren direkte Einflüsse in Space Invaders und das wiederum ist der Durchbruch bei Computerspielen für das Fantastische im Spiel. Science Fiction läuft dank Star Wars und sorgt dann dafür, dass diese Shoot'em-ups ein enormer Erfolg werden. Der Sage nach ging in Japan die 5 Yen-Münzen aus oder wie auch immer dieser Apparat brauchte, weil die alle in den Automaten waren, was wohl nicht funktioniert, weil die ja auch, also wenn so ein Automat voll ist, wird das Geld ja zur Bank getragen und wieder in den Wirtschaftskreislauf geführt. Aber es war unglaublich beliebt. Also gerade in Japan und auch in Amerika war das eines der beliebtesten Spiele und sorgte dann für den großen Durchbruch der Arcade. Also das Arcades dann auch, also Pong hat das eine getan, aber Space Invaders hat so single-handed dafür gesorgt, dass plötzlich ganz viele Leute dieses Spiel spielen wollten. Denen ging es dann nicht mehr um Luftkampf oder Blackjack oder Football, sondern Space Invaders ist eine Ikone geworden und gilt auch bis heute, also eine dieser Figuren, die sie dann auf allen möglichen Street Arts und die tauchen dann in den möglichen Kontexten auf. Bis heute ist Space Invaders neben Pac-Man so das bekannteste Spiel, selbst wenn sie es noch nie gespielt haben. Also ich nehme an, die Mehrheit von ihnen hat nie das Original Space Invaders gespielt, weil es gibt jede Menge Variationen im Netz, die alle nichts taugen. Also sie müssen mal das Original spielen, dann sehen sie auch, was die Faszination dieses Spiels ist. Es hat den ersten Soundtrack, also nicht den, ich glaube nicht den ersten, aber einen frühen Soundtrack, dieses doch sehr, also ich habe Ihnen das alles schon erzählt in der Schmackvorlesung, genau, fällt mir gerade auf. Also wir überspringen das jetzt, hören Sie es da an. Asteroids ist auch ein frühes Spiel, habe ich aber auch schon was zu erzählen. Der Highscore kommt mit Asteroids in die Welt und die Shoot'em-ups, genau, da gab es eine eigene Vorlesung, die Sie jetzt alle besuchen müssen. Aha, das ist, deswegen kann ich hier jetzt ein bisschen flotter sein. Galaxians und Phoenix sind dann direkte Nachfolger von Space Invaders, die das Thema aufgreifen. Oder ein Retheming, Centipede ist ein Spiel, was im Garten spielt, wo sie halt so Pilze abschießen und da kommt dieser Tausendfüßler auf sie zu, da gibt es Spinnen und Flöhe und Skorpione, was ein sehr erfolgreiches Spiel ist. Insbesondere das erste Spiel, was bei Frauen sehr gut ankam, was auch von einer Frau entwickelt wurde. Also die Frau war Entwickler und Game Designerin und hat es geschafft, dass das Thema, also vielleicht weil es auch nicht mehr das Sternenkriegsthema ist, sondern irgendwie aus einer Welt, die den nicht fantastischen Spielerinnen, also die jetzt an den fantastischen Welten kein Interesse hat, zumindest den fantastischen Welten der Science Fiction. So, und dann gibt es andere Farben und so. Also es ist, kann man sagen, neben Miss Pac-Man das erfolgreichste Spiel bei Spielerinnen. Was dann eine Zeit lang dachte man, diese Industrie produziert auch für Frauen, aber man merkte dann rasch, die Kunden sind dann doch irgendwie Männer zwischen oder Jungs zwischen 8 und 21. Und auch das sorgte dann, aber vielleicht 28, aber das sorgte dafür, dass auch da die Spiele dann doch sehr thematisch eingeschränkt waren. Pac-Man ist 1980 vielleicht die Antwort von Tori Iwatani auf dieses Weltraumthema zu sagen, also man muss ja nicht immer was abschießen, es müsste ja auch mal ein bisschen familienfreundlicher gehen. Und Essen ist ein Thema, was die ganze Familie zusammenhält. Auch hier der Sage nach hat er die Figur des Pac-Man beim Essen einer Pizza entdeckt. Ja, deswegen wird er in diesem Bild so dargestellt. Also ob das so ist, weiß man nicht, also so richtig äußert er sich dazu jetzt nicht. Aber an seiner eigenen Mythenbildung trägt dabei, ist ja auch in diesem unsäglichen Film Pixels da aufgetaucht. Und so, der sorgt also mit seinem Pac-Man-Spiel, begründet er das Maze-Genre, was natürlich auch seine Vorläufer hat, bringt das Maskottchen, also der Pac-Man ist, glaube ich, die bekannteste Computerspielfigur noch vor Pikachu oder vor den Space Invaders. Jeder kennt Pac-Man, auch hier gilt, kaum einer hat es jemals gespielt. Die Power-Ups kommen in die Welt, also wenn man diese speziellen großen Tabletten ist, das ist mir übrigens völlig unklar, wie das Spiel funktioniert, unten fehlen sie nämlich, aber das ist glaube ich eher so ein Fehler des Screenshots. Dann kann man für eine Zeit lang vom Gejagten zum Jäger werden, das eine wichtige Spielmechanik seitdem geworden ist, und die Cutscene bringt er in die Welt, dass wenn man zwei Level von diesem Labyrinth schafft, dann gibt es eine kurze Belohnungszwischensequenz, die einerseits dem Spieler eine Pause gibt, aber dann auch so eine kleine Geschichte erzählt. So ein bisschen wie es zwischen Werbungen im Fernsehen eine Zeit lang so kleine Zwischensequenzen gab, ist das hier auch. Also Spiel, historisch hat das einige Dinge hervorgebracht, die es so nicht gab und führt halt auch hier wieder das als Maskottchen in ein, dass man ein Spiel dann hinterher mit einer Figur bewirbt und nicht mit dem Gameplay, was wir heute ja bei manchen Spielen auch noch haben, dass man halt Nathan Drake, so der Pac-Man des, der PlayStation, also man wirbt halt mit der Figur des Spieles und gar nicht so sehr unbedingt mit dem Spiel selber, sondern man weiß dann schon, mit dieser Figur kann ich vieles erwarten. Und die Pac-Mania in der 80er Jahre, da gibt es dann eine Fernsehserie, und dann gibt es jede Menge Merchandise, also von irgendwelchen Zuckerbonbons, Kaffeetassen, Unterhosen, Schreibutensilien. Also der Pac-Man war überall zu finden. Es gab den World Pac-Man Day, wo dann eine Pac-Man-Prozession über der Straße lief. Es gab Brettspiele. Also es, wenn Sie da mal so, wenn Sie das mal interessiert, zu Pac-Man gibt es jede Menge drumherum. Und das, auch das ist so ein Zeichen dafür, für eine Popularität. Und vielleicht auch dafür, wenn man Computerspiele thematisch öffnet, dass man ganz andere Zielgruppen erreicht. Hier sehen Sie dann mal nach Pac-Man bis 1991 bekannte und erfolgreiche Labyrinthspiele. Inzwischen sind Labyrinthspiele ja ziemlich, also es gibt mal so eine Labyrinthsequenz, aber als eigenständiges Spiel gibt es es kaum noch, höchstens so im Retro-Bereich. Das war aber für die Arcade, gab es jede Menge Spiele, die genau das Labyrinth als zentrales Thema genommen haben und im Grunde genommen alle von Pac-Man abstammen. So, das letzte, ich muss mal gucken, wie viel ich heute noch habe, das letzte, na gut, wir müssen ja eh Schluss machen, ich habe eh noch ein paar, Spiel in der Zeit, Jump'n'Run Donkey Kong. Ich nehme an, da wird Jens auch noch was zu sagen, wenn er über, über Actionspiele redet. Was wir hier haben, ist Jump'n'Run, so zusammen mit Pitfall, so das Begründer dieses Genres. Wir haben eine Story, weil wir uns ganz klar aus King Kong absetzen, also diese Schlusssequenz von King Kong, wo der King Kong die weiße Frau mit nach oben auf den Turm nimmt und dann muss halt der Held hinterherklettern. Hier als erst als Schreiner und dann später als Klempner semantisiert. Und der King Kong versucht das zu verhindern. Also das lehnt darauf an. Es gab auch einen Streit mit Universal, wer jetzt oder Paramount, wer jetzt eigentlich die Rechte hat und ob man Donkey Kong, also ob das nicht dann King Kong ist, ob man das nutzen darf. Aber man merkte dann, es gab ja einen früheren Film, sodass sich dieser Rechtestreit änderte. Aber daher kommen diese Figuren, die man bis heute hat. Und die haben die Damsel in Distress, diese zu rettende Frau, die ja nun in den letzten Jahren doch sehr stark in den Fokus gerückt ist. Dass Frauen in Computerspielen auch diegetisch, damit man da etwas merkwürdige Funktion erfüllen. Also nicht nur als Spielerinnen, sondern auch als Spieltrophäe dann irgendwie gehandelt werden. Also das taucht hier auch zum ersten Mal auf, dass wir wirklich eine Story-Mission haben. So, an dieser Stelle mache ich mal Schluss, mache dann beim nächsten Mal weiter. Versuche das aber ein bisschen zu beschleunigen, weil wir die Klassiker-Vorlesungen, da tauchen viele dieser Spiele ja auch wieder auf, so wie Tempest und Sivius auch. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.